Herzlich willkommen beim 2W12 Podcast. Ich bin der Oliver.
Und ich bin der David.
Und wir begrüßen euch zu unserem Podcast für Spielleiter, in dem es um alles geht, was uns auf unserer Reise, die besten Spielleiter der Welt zu werden, einen Schritt vorwärts bringt. Und heute würde ich gerne mal wissen von dir, David, was ist denn der letzte Film, den du dir bewusst angeguckt hast und der dir gefallen hat?
Film. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen, was ich an Filmen gesehen habe. Was ich aber sagen kann, dass ich relativ viel mehr Serien schaue als Filme. Und die letzte Serie, die mich sehr beeindruckt hat, so in den letzten Wochen, war Bosch mal wieder. Und die habe ich tatsächlich auch mit dem Auge geguckt, so ein bisschen auf Spielleiterei, weil ich mir vorstelle, meine nächste Delta-Green-Kampagne Ende der 2000er in Los Angeles laufen zu lassen.
Das klingt ja sehr spannend. Da wäre ich ja gerne Mäuschen und würde mitspielen. Das hört sich nach einem sehr, sehr schönen Setting an. Übrigens, was ich auch tatsächlich endgeil fände, wenn es das mal gäbe als Serie oder als Rollenspiel-Setting oder was auch immer. Ich würde gerne mal in L.A. der späten 40er Jahre spielen, so unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, so diese Black Dahlia-Mörder-Zeit und die Zeit, wo praktisch die korrupten Bauprojekte entstanden sind und die Automobilindustrie den öffentlichen Nahverkehr rausgemobbt und zerstört hat. So diese Ära würde ich echt mal super spannend finden als Setting.
Also es wird uns niemand glauben, dass das nicht abgesprochen war, aber es ist tatsächlich so. Wir haben nicht darüber gesprochen vorher. Ich habe jetzt gerade gelesen, die ersten beiden Teile von der James Ellroy L.A. Tetralogie, also The Black Dahlia tatsächlich und jetzt gerade The Big Nowhere, heute fertig gelesen, als ich auf die Fertigstellung meines Autos gewartet habe. Genau, also gerade fertig gelesen und auch super inspirierend und ja klar, also können wir sehr gerne mal machen. Weite ich mal ein kleines Abenteuer, wenn du Lust hast.
Mega, also das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, und da sind wir auch schon beim Thema, was wir nämlich tatsächlich vorher abgesprochen haben, ist das Thema, um das es geht. Und zwar werde ich heute als ehemaliger Filmwissenschaftsstudent einmal das Thema beleuchten, Techniken aus dem Film oder aus Serien, die man auch im Rollenspiel gut verwenden kann. Und ich habe da eine kleine Liste zusammengestellt und würde heute einfach mal ein bisschen darüber erzählen, wie ich das mache und bin ganz gespannt, David, wie du diese Elemente vielleicht auch in deinem Spiel so einbaust. Das Thema Filme und filmische Techniken im Rollenspiel finde ich ist gar nicht mal so unabwegig, weil immerhin reden wir davon, dass Geschichten erzählt werden und im Film hat man natürlich besonders das visuelle und audiovisuelle Storytelling und hat dort entsprechend natürlich auch über die Jahrhunderte jetzt Methoden entwickelt, hier Geschichten voranzutreiben. Und ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht so unähnlich ist, wie man im Rollenspiel das Ganze macht, auch wenn wir da keine Leinwand haben. Aber im Endeffekt entstehen Bilder in unserem Kopf und deshalb glaube ich, dass diese Filmtechniken eigentlich auch zum Repertoire zu jedem Rollenspiel gehören und schon immer gehört haben. Vielleicht wurden sie noch nie so explizit benannt oder noch nicht so in so eine Parallele gebracht. Aber ich glaube, grundsätzlich wird das, was ich dir heute vorstelle, nichts Neues sein. Aber vielleicht habe ich noch den einen oder anderen Take, um nochmal so einen Filmbegriff zu nennen, auf diese Methoden, die vielleicht bereichernd ist. Ja.
Sehr cool, sehr gespannt, freue mich drauf.
Das erste ist, ich fange mal chronologisch an, der sogenannte Establishing Shot. Also das, was du die Einführungsszene nennst im Film, ist das die erste Einstellung, mit der so ein Film aufmacht. Und in der Regel geht es darum, dass der Film natürlich den Zuschauer mitnehmen muss und erklären muss, um was geht es denn hier? Was ist das für eine Welt? Was erwartet dich? Und was ist da jetzt? Und typische Establishing Shots, die man so kennt, ne? Der bekannteste vielleicht aus Star Wars, diese Fahrt der Kamera entlang des riesigen Sternenzerstörers, der da so ein kleines Schiff verfolgt und so weiter. Da weiß man sofort, okay, wir sind im Weltall, wir sind große Raumschiffe, es gibt Gut versus Böse und das Ganze wird innerhalb von kürzester Zeit erzählt, ohne dass man jetzt viel Handlung eigentlich hat. Und ich glaube, David, du bist so ein bisschen der Meister dieser Einführungsszenen und so weiter. Deshalb gleich, bevor ich zu viel labere, an dich rüber geschwenkt. Vielleicht kannst du ganz kurz mal zusammenfassen, was für dich eine Einführungsszene ausmacht, wie du herangehst, wie du die aufbaust. Und dann gehen wir zur nächsten Technik schon weiter.
Danke, Olli. Ich fühle mich gebauchpinselt, der Meister der Einführungsszene oder des Establishing Shots. Mir noch ein Beispiel aus der Filmwelt, also was mir sofort eingefallen ist, spiel mir das Lied vom Tod. Diese sehr, sehr dramatische, krasse Einstiegsszene, die auch ewig lang ist, wo die Cowboys da sitzen und diese Fliege die ganze Zeit rumfliegt. Also sehr, sehr lang könnte man wahrscheinlich heute gar nicht mehr machen, aber jeder, der es nicht kennt, sollte sich das mal angucken, jetzt garantiert auch bei YouTube. Zu diesem Establishing Shot, wie ich da rangehe, also für mich soll diese Einstiegsszene vor allem zwei Dinge machen. Erstens soll sie die Spieler direkt reinziehen in die Welt, soll sofort einen Eindruck vermitteln, wie es in der Welt aussieht, wie die Welt sich anfühlt, so plastisch, so emotional ergreifend wie überhaupt möglich. Das ist der erste Teil, also dieser beschreibende Teil, dieser Atmosphäre-Teil, dieses Hineinfühlen in die Welt-Teil. Und der zweite Teil ist tatsächlich, dass die Spielszene sofort die Spieler ins Spielen bringen. Also nicht erst so ein vor sich hin plätschern, sondern direkt eine Frage am Ende dieser Einstiegsszene aufwerfen soll, nämlich, was tut ihr?
Sehr gut zusammengefasst und beschrieben. Ganz wichtig, also der Establishing Shot, die Einführungsszene, ist eine Technik für mich im Rollenspiel, die, wie du so schön gesagt hast, einfach den Spielern klar macht, wo seid ihr, was ist los, und in die Handlung einführt und direkt mit der Frage beendet wird, was tut ihr, und dementsprechend das Spiel ins Rollen bringt. Ja. Du hattest sofort ein Beispiel parat mit dem Spiel mir das Lied vom Tod. Und das ist so auf der Metaebene von diesen ganzen Filmtechniken, die jetzt kommen, für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Man holt Leute bei gewohnten Sehmustern oder gewohnten Erzählmustern ab. Sie kennen das aus Filmen und Serien. Und man wird sofort noch mal mehr in diese Immersion reingezogen, weil man eben das Gefühl hat, ah ja, geil, das ist ja wie bei Star Wars, geil, das ist ja wie bei Spiel mir das Lied vom Tod oder wie bei Indiana Jones. Und man kann halt dort einfach sehr stark von diesen Tropen profitieren, die in dieser Filmindustrie einfach aufgebaut worden sind. Das vielleicht nochmal ganz kurz so am Rande erwähnt. Die zweite Technik, die ich ganz gerne benutze, David, das ist die Kamerafahrt. Die Kamerafahrt kann eine Einstiegsszene sein, sie kann aber auch mitten im Spiel immer wieder stattfinden. Und im Film kennt man das, die Kamera fährt im besten Falle ungeschnitten, wie jüngst bei diesem Kriegsfilm 1917, ja, der ja ein Continuous Shot ist, vom Anfang bis zum Ende des gesamten Films. Die Kamerafahrt sozusagen bedeutet, dass eine Kamera ohne Schnitt durch eine Szenerie, durch einen Raum fährt und dabei schon direkt eine Geschichte erzählt. Und ich benutze diese Technik sehr, sehr gerne, um Locations zu beschreiben. Das heißt, anstelle also statisch vorzugehen und zu sagen, ja, ihr betretet einen Raum und der hat hier eine Tür und an der linken Wand ist ein Fenster und an der rechten Wand eine weitere Tür und so weiter, kann man halt so das Mittel der Kamerafahrt benutzen. Ja, ich kann also eine totale beschreiben von einem kleinen amerikanischen Vorstadthaus mit so einem typischen Garagentor nebendran. Hell erleuchtet ist das Küchenfenster, der Rest des Hauses liegt jetzt am Abend im Dunkeln und die Kamera bewegt sich auf dieses Haus zu, schaut in dieses hell erleuchtete Fenster rein und man sieht eine Küche. In der Küche scheint gerade wohl Essen präpariert worden zu sein. Man sieht noch angeschnittenen Toast und man sieht auf dem Herd noch Wasser kochen. Und dann geht die Kamera über diesen Herd hinweg und man erkennt, dass hier keine Menschen drin sind. Und die Kamera fährt über eine Küchenzeile hinweg in einen Wohnbereich, schwenkt sie hinein. Und hinter der Couch kann man einen Fuß liegen sehen, der offenbar zu einem Körper gehört, der hinter dieser Couch verdeckt wird. Und dann bewegt sich die Kamera weiter, schwenkt über die Couch und so weiter und so weiter und so weiter. Also man kann sich also vorstellen, dass anstelle jetzt einen Raum zu beschreiben in so einer Art Geografie, dass ich mithilfe von so einer Kamerafahrt auch schon eine gewisse Spannung aufbauen kann und mir so ein bisschen diese audiovisuelle Logik, also das nach der Totalen kommt der Zoom auf das Fenster und dann gehe ich durch das Fenster und dann nach dem Fenster ist die Küche und nach der Küche das Wohnzimmer mit der Couch und hinter der Couch liegt vermutlich eine tote Person oder verletzt oder wie auch immer. Das ist ja eine Sequenz, die sich aus der Logik des Aufbaus ergibt und mit dieser Kamerafahrt, indem ich diese Sequenz im Prinzip die einzelnen Stufen und so weiter bestimme, habe ich halt schon eine kleine Geschichte erzählt und das benutze ich auch sehr, sehr gerne. David, kennst du die Technik? Benutzt du die auch?
Absolut, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich möchte direkt an der Stelle weiterspielen oder einsteigen zu spielen, was du jetzt gerade beschrieben hast. Ich möchte sofort irgendwie rausfinden, was hat es mit diesem Toten da oder ist es überhaupt ein Toter, der da, also man sieht Füße hinter dem Couch liegen, aber ich möchte sofort wissen, was ist da eigentlich vorgefallen und wie geht's weiter? Ich finde diese Technik extrem gut und hilfreich, gerade auch als Einstieg in eine neue Szene. Ich finde es ein bisschen schwieriger, sie sozusagen im weiteren Verlauf einer Szene dann zu benutzen. Kann man wahrscheinlich auch machen, aber ich habe sie vor allem benutzt, um in Szenen einzusteigen, um Szenen zu beschreiben. Und ich finde, man kann auch ganz, ganz coole Sachen damit machen, indem man so ein bisschen Genre auch so ein bisschen aufgreift. Ne? In unseren Fantasy-Kampagnen hast du dann beschrieben, wie zum Beispiel aus dem Blick eines Adlers oder sowas, ne? So die Landschaft beschrieben wird und dann die Kamera dann auch auf die Spieler zugeht. Finde ich eine super schöne Technik, wie gesagt, halt gerade um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es in der Welt aussieht, einen klaren Blick zu bekommen und halt direkt schon nicht so, wie du beschreibst, also nicht so eine Geografie, Architektur, Modell dieser Welt zu machen, sondern wirklich Fokus auf die Punkte, die relevant sind und die dann sofort auch ein Gefühl vermitteln.
Die Kamerafahrt selbst übrigens, da hat auch noch eine kleine Ergänzung, mache ich auch gerne auf dem Weg nach draußen, ne? Also keine Ahnung, nach der Schlacht, der Kameraflug raus aus dem Detail sozusagen, wo unsere Helden gerade ihre Wunden verbinden, auf die Totale des Schlachtfeldes, wo unzählige zerstückelte Körper liegen nach diesem epischen finalen Kampf oder ähnliches. Ne? Also die Kamerafahrt kann auch rein genauso wie raus aus einer Szene aus meiner Sicht einen ganz guten erzählerischen Rahmen bieten. Und dann kommen wir direkt zur dritten Technik, nämlich der Szenenwechsel. Weil wenn ich jetzt meine Kamerafahrt nochmal nehme, die geendet ist mit diesem Fuß hinter der Couch, dann ist natürlich der erste Impuls, was liegt denn da jetzt hinter der Couch? Ist es die Mutter der Familie, die da aus irgendeinem Grunde liegt? Ist da überhaupt jemand verletzt? Ist es vielleicht nur eine Schaufensterpuppe? Wir wissen es nicht. Der erste Impuls wäre ja jetzt die Neugier, dass man dort gerne nachgucken möchte. Und hier macht der Film auch häufig etwas, indem er einen Szenenwechsel einführt und uns erstmal im Dunkeln lässt, was denn genau da passiert. Das baut nämlich wahnsinnig viel Spannung auf. Und dieses Szenenwechsel, also gerade dann, wenn etwas Spannendes jetzt revealed werden soll und ich dann zu einer anderen Stelle im Spiel wechsle. Das funktioniert gut, wenn zum Beispiel die Charaktere noch gar nicht alle dabei sind oder wenn das jetzt wie in unserem Beispiel vielleicht generell meine Einführungsszene ist, wo die Spielercharaktere noch gar nicht am Start sind oder ähnliches, dann könnte ich mir jetzt zum Beispiel den Szenenwechsel sehr gut vorstellen. In so eine verschlafene Provinzpolizeiwache, wo zwei Deputies die Spätschicht haben und das Telefon klingelt. Und das ist doch ein wunderbares Element, um Spannung zu erzeugen und den Spieler sozusagen in die Geschichte zu fesseln. Oder David, wie siehst du das?
Ja, unbedingt. Ganz tolle, ganz so harter Schnitt. So eine ganz, ganz tolle Technik, finde ich auch. Und ich hab dir erzählt, dass ich mich so in den letzten Wochen ein bisschen beschäftigt habe mit diesen Powered by the Apocalypse Spielen. Jetzt gerade so ein bisschen mehr mit Dungeon World. Und da ist so eine der Besonderheiten, dass es im Kampf keine Initiative-Reihenfolge gibt, sondern das ergibt sich narrativ. Und da kann man natürlich dann sogar im Kampf solche wunderbaren Cuts machen. Also
Wie
es wird
geht
nicht
das?
jeder, es wird nicht jeder, ich weiß es nicht so genau, ich habe selbst noch nicht aktiv gespielt, aber grundsätzlich wird entscheidet der Spielleiter, wer dran ist. Und was ich sozusagen aus der Story sozusagen, aus der Beschreibung, aus der Fiktion, wie es immer so schön heißt, in den Powered by the Apocalypse Büchern daraus ergibt. Wie gesagt, ich habe es jetzt selbst noch nicht so richtig live in Aktion erlebt, einmal so einen kleinen Kampf. Das war dann aber nach einer Aktion war der Kampf auch zu Ende. Aber da bin ich sehr gespannt und ich kann mir vorstellen oder ich kann so aus der Beschreibung herauslesen, dass genau solche Momente dann auch kommen kann, ne? Dass du dann, dass die Spieler so eine Aktion beschreiben und dann würfeln sie und dann kriegen sie so ein Mixed Success, ne? So ein Erfolg mit irgendwas, was dahinter, was da noch so dranhängt. Und an der Stelle, bevor irgendwas passiert, abgehandelt wird, die Aktion aufgelöst wird, kann der Spieler da switchen und kann dann sagen, so, okay, was machen wir hier? Und wir kommen dann sozusagen darauf dann wieder zurück, was mit diesem Mixed Success passiert, wenn die anderen Spieler erstmal was anderes gemacht haben. Das finde ich eine ganz reizvolle Idee.
Also im Prinzip ein Regelsystem, was diese Szenenwechsel sogar unterstützt. Also das sollten wir uns mal genauer angucken und da eine spezielle Folge zu machen.
Ja, unbedingt sehr, sehr gern.
Tatsächlich glaube ich, wenn es um Regeln geht, in so einem klassischen D&D-Kampf wirst du wahrscheinlich weniger mit so Szenenwechseln arbeiten können, weil letztendlich, ne, da ist dieses Ressourcenmanagement im Fokus und diese Turn-based Ressourcen ausgeben sozusagen. Aber bei anderen Dingen, also zum Beispiel sozialen Interaktionen oder Erforschung, Ermittlungen, immer dann, wenn sich die Gruppe trennt oder ähnliches, ist dieses Thema Szenenwechsel eigentlich systemunabhängig ein fantastisches Instrument, um Narrativspannung zu erzeugen. Und da kommen wir zu diesem, was du schon angesprochen hast, wenn die Spieler sich trennen. Ja, das ist eine der Horrorsituationen eigentlich für viele Spielleiter, ja, wenn die Spieler sich trennen und die einen was machen und die anderen sich langweilen. So. Und das passiert aus meiner Sicht tatsächlich dann, wenn ich halt über längere Zeit mit einem Teil der Gruppe spiele und den anderen Teil nicht beachte. Und dann wird am Handy gespielt oder was weiß ich, zwischendurch ein Döner essen gegangen und so weiter. Und das ist dann letztendlich immer so eine Art Stimmungskiller. Ich kenne das aus meiner Cyberpunk-Zeit. Das war auch immer so dieses Ding, wenn man so einen Hacker oder Decker dabei hatte und dann war der in dem Cyberspace und alle anderen konnten nichts machen. Und dann ein schlechter Spielleiter hat dann einfach 2 Stunden mit diesem Decker die Matrix gespielt und alle anderen haben sich gelangweilt. Und da bietet die Filmwelt eigentlich auch eine ganz, ganz wunderbare Technik, die sogenannte Parallelmontage. Das bedeutet also kurze Bildausschnitte, die einmal das eine zeigen und dann das andere. Und dieser Wechsel passiert immer relativ schnell und die Szenen haben auch einen gewissen Bezug zueinander. Ja, das heißt also, wir haben anstelle praktisch eine Stunde am Stück mit den Spielern zu spielen, spielt man halt kurz 5 Minuten bei den einen, 5 Minuten mit den anderen und versucht die Szenen, sei es jetzt optisch, sei es vom Aufnehmen von Bewegung oder ähnliches, zu übernehmen. Also ich gebe es mal einfach ein Beispiel, wenn in der Szene 1 die Spieler einen mysteriösen Knopf drücken müssen, von dem sie nicht wissen, was passiert, dann könnte man eine Schnitt machen auf die anderen Spieler, die jetzt vielleicht gerade noch in der Polizeiwache ausharren und einen wichtigen Anruf warten, wie die praktisch gerade den Knopf von der Kaffeemaschine bedienen und dann irgendwie sich einen Kaffee ziehen. Ja, das sind so diese Beispiele für eine Parallelmontage. Und man kann halt durch dieses schnelle Wechseln und dieses erzählerische Vereinen der eigentlich total unterschiedlichen Handlungsstränge doch wieder so ein gemeinsames Spiel erzeugen und dann auch, finde ich, so ein bisschen so die Neugier erwecken. Ah, wo stoppt er denn die nächste Szene und mit welchem cleveren Trick setzt er das denn bei uns dann wieder fort, sodass man auch viel mehr geneigt ist, der Handlung der anderen zuzuhören, die vielleicht für einen selbst nicht so Bedeutung haben. Hast du das schon mal benutzt oder kennst du diese Technik?
Also dieses Parallelmontage, ja, schon. Einfach vielen Szenen, wo eben wie du beschrieben hast, die Party, die Spielercharaktere halt unterschiedliche Sachen gemacht haben. Und da springe ich natürlich dann so hin und her. Aber so diesen diesen sehr, sehr coolen Punkt, dass man in jeder Szenenbeschreibung kurz vor dem Übergang zur nächsten, also zum Split, zur anderen Party oder zu dem anderen Protagonisten, dass man dann vielleicht auf einen Punkt fokussiert, den man dann in der anderen Szene wieder aufnimmt. Das finde ich eine grandiose Idee. Und klar, aus den Filmen und aus Serien kennt man das natürlich, gerade bei solchen Szenenschnitten. Und ich mache das ab und zu mal so in größeren Zusammenhängen. Und wenn du dich erinnerst, in einem meiner Aufschriebe aus unserem Delta Green Blog, wo ich dann zusammengefasst habe, was uns passiert ist, da hat zum Beispiel so eine Flasche von Mineralwasser genauso eine Rolle gespielt, die so das verbindende Element zwischen eigentlich nicht miteinander zusammenhängenden Szenen war. Aber das war dann eher so im Nachhinein, das habe ich mir dann sozusagen literarisch so da reingebastelt. Aber das tatsächlich auch noch stärker zu machen bei solchen Split-Party-Momenten und muss ja nicht jedes Mal sein, wenn man so eine Parallelmontage macht. Grandiose Idee und das werde ich mir auf jeden Fall oder habe ich mir schon aufgeschrieben, da nochmal ein bisschen drauf zu achten, in den nächsten Sessions, wenn ich sowas verwende, das zu verwenden. Das ist eine sehr, sehr coole Idee.
Also ich versuche es halt, nicht immer ist der Hook so offensichtlich, wie es dieses Beispiel mit diesem Button, ne, den ich gerade genannt habe. Manchmal ist es auch einfach nur eine Stimmung oder eine Farbe, ne? Also keine Ahnung, der Agent im Keller öffnet irgendwie so eine verschlossene, merkwürdige Metalltür und innen drin leuchtet dann das rote Licht einer Dunkelkammer zum Entwickeln von Fotos, ja? Und dann mache ich einen Schnitt auf den anderen Agenten, der vielleicht gerade in einem Pornokino unterwegs ist, um dort den Verdächtigen zu beobachten. Und im Schein einer roten Neonreklame, die irgendwie Girls, Girls, Girls ankündigt, sich dem Rezeptionisten nähert und verwundert feststellt, dass der irgendwie so eine Art Pferdekopfmaske aufhat. Na, also das zum Beispiel wäre auch, wo man einfach nur eine Farbe nimmt, die dann irgendwie ähnlich ist. Aber das Wichtige ist halt einfach, dass durch dieses sprachliche Verbinden aus unterschiedlichen Handlungssträngen eine gemeinsame Geschichte wird. Und ein gutes Beispiel ist, wenn man den Film Der Pate kennt, wo dann praktisch diese Taufszene des kleinen Sohns von Michael Corleone auf der einen Seite in der Kirche mit der Familie, mit diesen Feierlichkeiten, diesen römisch-katholischen, anglo-italienischen Ambiente praktisch ist und auf der anderen Seite diese minutiös und geplant ausgeführte Exekution der gegnerischen Mafiosi stattfindet. Das ist so ein ganz typisches Beispiel, wo dann auch tatsächlich das Element des Kontrastes verwendet wird. Ne? Dieses Kind, was das Wasser auf die Stirn bekommt und dann der anderen Szene dann die brutale Gewalt, die stattfindet. Also es muss nicht immer so sein, dass das eine mit dem anderen Bild so verschwimmt. Manchmal ist auch der Kontrast total spannend, ne? So wie es eben der Pate macht. Aber dadurch wird halt das Ganze so eine Gesamterzählung, weil was passiert in der Pate? Da geht es darum, zu zeigen, es gibt hier auf der einen Seite dieses völlig normale Familienleben und das, was die Werte und alles, die da drin stecken, aber gleichzeitig halt dieses total dunkle und gewalttätige, was da drin steckt. Und ohne das eine würde ohne dem anderen nicht dieselbe Wirkung haben, wie wenn ich das Ganze sequenziell, ne, nacheinander erzählt hätte. Und das ist, glaube ich, so die Technik der Parallelmontage, die uns dabei hilft, die eigentlich ätzende und für die Hälfte der Gruppe langweilige Situation zu vermeiden, dass bei getrenntem Handlungsstrang, eben diese Langeweile aufkommt.
Ja, total, total. Und ich glaube, wie gesagt, ich glaube, jeder Spielleiter hat das schon mal in irgendeiner Form natürlich gemacht, wie er damit oder wie er oder sie damit umgehen müssen, mit unterschiedlichen Perspektiven, Protagonisten, Dinge, die gleichzeitig passieren, aber halt natürlich am Tisch nicht gleichzeitig abgehandelt werden können. Aber dann halt tatsächlich nochmal durch entweder solche Details, die du zuerst beschrieben hast, mit dem roten Licht, mit dem kleinen Button oder in meinem Beispiel jetzt irgendwie diese Wasserflasche, oder mit halt so einer kontrastierenden oder einer ähnlichen Einstellung, einer ähnlichen Ereignissen, ähnliche Beschreibung, einfach so eine Parallelität herzustellen. Und da ist ja der Name dann Parallelmontage, macht ja dann auch total Sinn, einfach so diese Parallelität der Szenen einfach zueinander herzustellen und dadurch das zusammen zu einem Narrativ zu vereinen. Das, glaube ich, ist dann schon das, was tatsächlich diese Technik dann zu einer großartigen erzählerischen Technik macht.
wo wir bei Challenges sind, die nächste Technik, eins sind zwei Techniken, die aber in dieselbe Richtung gehen. Eigentlich gehen die in total unterschiedliche Richtungen, aber machen etwas Ähnliches, nämlich sie verschieben uns auf der Zeitachse. Ja, das bedeutet, ich rede jetzt von der Rückblende beziehungsweise von der Vorschau oder Vorahnung auf Dinge. Und da jetzt mal an dich, David, benutzt du Rückblenden, benutzt du so Foreshadowing, Vorschau-Elemente, Vorahnungen in deinem Narrativ und am Spieltisch?
Also, zum einen natürlich so als reines Beschreibungsmoment, ne? Also zum Beispiel habe ich mal eine Kampagne angefangen mit einem sehr, sehr weiten Blick dessen, was ich mir vorgestellt habe, was am Ende dieser Kampagne sein könnte, ne? Also nur als ein Beispiel. Also einfach so als beschreibendes Element mal zu beschreiben, eine Szene zu beschreiben, die eindeutig in der Zukunft liegt. Das wurde deutlich durch bestimmte Elemente in der Beschreibung. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es ging also um irgendeinen ätherischen, astral, schattenartigen Drachen und dessen Augen haben gefunkelt und so. Und das war so ein bisschen das Moment. Das war so eine Vorahnung, die sozusagen das Ganze eingeführt hat. Und sowas verwende ich relativ häufig, ne? Solche kleinen Vorahnungen oder auch Dinge, die zurückblicken, wo man dann einfach so ein bisschen beschreibend, so, das hat der Charakter halt gemacht, bevor er das gemacht hat, was dann tatsächlich dann auch onscreen, um in der Sprache zu bleiben, dann tatsächlich mitbekommen hat, was die Spieler entweder selbst gesehen haben oder sie Hinweise dafür bekommen haben, dass es passiert ist. Das ist so das eine. Was ich aber fast spannender finde, ist, dass es die Möglichkeit gibt, Rückblenden ganz konkret als Spielkonzept zu verwenden. Und ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu weit führt, da können wir dann gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber ist das so ein bisschen das, was du dir vorgestellt hast, so als erstmal so als beschreibendes Element?
Also mir geht es auch vor allem darum, um Dinge, die gespielt werden. Also eine gespielte Rückblende, eine gespielte Vorschau, also nicht einfach nur beschreibend, also der Erzähler, der Spielleiter spricht und die anderen hören zu, sondern tatsächlich als ja, Element meine Geschichte voranzutreiben und die Spieler daran teilhaben zu lassen.
Ja, genau. Und das ist großartig und das habe ich noch nicht so lange Erfahrung damit. Richtig kennengelernt habe ich es durch das Blades in the Dark Rollenspiel. So im Konzept hat man das natürlich vielleicht auch schon mal so unterbewusst gemacht, aber dass es tatsächlich ein genuinen Spielmechanismus, der beschrieben ist und als dafür auch Regeln definiert wurden, ob man die jetzt braucht oder nicht, ist ja dann mal dahingestellt. Und man braucht das natürlich auch nicht, das Blades in the Dark Rollenspiel zu benutzen. Das kann man bei allen Rollenspielen machen. Nur da ist es halt so wirklich Teil der offiziellen Regeln drinstehend, wie man solche Flashbacks, Rückblenden verwendet, wie man sie spielt. Und sie lösen meiner Meinung nach halt ein ganz, ganz wesentliches Problem, das es in vielen Rollenspielen gibt, nämlich das Problem der ewigen Planung. Also klassisch, die Spielercharaktere müssen in irgendeinen Ort eindringen, der gut bewacht ist oder wo es schwierig ist, reinzukommen. Und dann werden erstmal 2 Stunden lang sitzen die Spieler zusammen, machen irgendwelche Pläne, überlegen sich hier und dies und jenes und drehen sich dann irgendwann nur noch im Kreis. Und du als Spieler, da sitzt halt da und gibst ab und zu mal so ein paar Hinweise. Aber wenn du es halt einfach laufen lässt, dann dauert das ewig. Und sobald die erste Szene gespielt ist, ist der Plan sowieso hinfällig. Ne? Und so diese Blades in the Dark-Mechanik, die verwendet die Rückblende eben, um diese ganze Planung unnötig zu machen, sondern die Planung kommt dann erst rein, wenn die Rückblende gespielt wird. Also das heißt, man beginnt den Heist sofort, also man beginnt die Aktion, die gemacht wird, man beginnt das Eindringen in irgendeinen gesicherten Ort sofort. Das ist die erste Szene dann. Und die Planung wird dann abgehandelt, eben in Rückblenden, wenn es dann relevant wird für die Story.
Total gut, dass du Blades in the Dark erwähnst, weil ich sage immer Daggers in the Dark, aber genau das Spiel meine ich. Ja, also auch da, danke, dass du den richtigen Titel kennst. Das ist nämlich auch tatsächlich etwas, was ich ganz gerne mir erwähnen würde. Dieses geniale Instrument, dass ich eben in dem Moment, wo ich dann jetzt zum Beispiel den Raub plane und ich möchte diesen Safe aufkriegen, dann kann ich eben einen Rückblick spielen, indem ich mir zum Beispiel die Bauunterlagen dieses Safes beschaffen möchte, um mehr zu wissen. Oder indem ich meine ganzen Unterweltkontakte einsetze, um irgendeine bestimmte Diamantbohrmaschine, was weiß ich, zu besorgen, ohne dass es zu mir zurückverfolgbar ist und so weiter. Und anstelle das also vorher zu machen und dann diesen Plan zu auszecken und dann festzustellen, ja, mit der Diamantbohrmaschine kommst du halt nicht weit, weil das Ding irgendwie, keine Ahnung, was für eine Sicherung hat, spielt man dann retrospektiv. Man denkt sich etwas aus, was in dieser Situation, vor der man jetzt steht, nämlich diese Safe-Tür aufkriegen zu müssen, hilfreich ist. Und wenn man diesen Rückblick erfolgreich besteht, dann hat man in dieser Situation vor dieser Safe-Tür eben genau diesen erwünschten Vorteil und kommt an der Stelle weiter. Und das ist tatsächlich etwas, was man in jedem Rollenspielsystem eigentlich machen kann. Es erfordert aber aus meiner Sicht eine gewisse Reife. Blades in the Dark bietet es jetzt als Regelmechanismus und der ist klar definiert. Wenn ich das Ganze jetzt in einem D&D-Spiel mache, wo es auch sehr stark um Ressourcenmanagement und ne, Hitpoints runterkloppen geht, könnten sich Spieler natürlich veranlasst fühlen nach dem Motto, hey, wir spielen ja jetzt einen Rückblick, da wir aber ja jetzt schon wissen, wir sind in der Zukunft schon eigentlich safe durchs Dungeon durch. Wir können ja im Rückblick nicht sterben, also können wir jetzt alles machen, was wir wollen. Und das ist oft so das Problem, was man, finde ich, bei so Rückblickgeschichten mit unreifen Spielern oder nicht klar definierten Regeln, diese Gefahr, die man reinläuft, weil der Power-Gamer wird das ultimativ ausnutzen, dass er jetzt in einer Time-Bubble ist, in der er nicht sterben kann. Deshalb finde ich es sehr, sehr wichtig zu verstehen, was macht denn der Rückblick und welche Regeln gelten dafür und auch über was einigen wir uns als Spieler und Spielleitung gemeinsam am Spieltisch, wie wir mit solchen Szenen umgehen wollen. Und ich glaube, das ist so der Kasus Knaxus bei diesen ganzen Rückblickstechniken, oder?
Ja, wahrscheinlich schon. Auch da wieder, wie du richtig sagst, ich denke, das hängt natürlich von den Spielern ab. Und zum anderen, glaube ich, muss man sich auch überlegen, welche Szenen kommen denn bei diesen Rückblicken dann auch tatsächlich vor. Diese Rückblicke sollten dann nicht das zentrale Ding sein, so, ne? Und sollten vielleicht nicht so die ganz großen, dramatischen, epischen Szenen sein, sondern die sollten dann tatsächlich dann im Hier und Jetzt stattfinden. Ich glaube, das sollte wirklich dann eher solche Planungsmomente oder vielleicht so kleinere Challenges, die man wirklich dann auch mit relativ klarem Realismus und klarer Wahrscheinlichkeit dann vielleicht eine kleine Herausforderung darstellen, aber halt jetzt nicht irgendwie zum Total Party Wipe oder sowas führen sollten. Also ich glaube, das muss man sich dann überlegen, wie sieht dann halt das aus, ne? Und wahrscheinlich kann man sich auch irgendwelche Regeln überlegen, was passiert denn jetzt mit Schaden, mit Wunden, mit Problemen, die du dir halt in diesem Rückblickspiel eingehandelt hast. Wie wirkt sich das auf die Jetztzeit oder sogar auf die Zukunft aus? Und das muss ja dann nicht mal in der Szene, für die der Rückblick gespielt wird, also jetzt im Beispiel der Einbruch und Safe aufmachen und bei diesem Rückblick, wo du diese Diamantschleifmaschine oder diesen Diamantbohrer bekommen hast, ist irgendwas schiefgegangen. Das muss ja nicht mal auf diese Safe-Szene selbst einen Einfluss haben, sondern kann ja auch dann später verwendet werden. Ne?
Ja, genau. Also das finde ich auch ganz wichtig, dass man halt auch das, was dort in dem Rückblick passiert, Konsequenzen hat. Ja? Und man muss sich klar sein, dass diese Konsequenzen nicht immer unmittelbar sein müssen, sondern eben auch dann später der Fall sein können. Also beispielsweise haben dann eben unsere Jungs den Safe aufbekommen, aber weil sie eben leider dieses seltene Diamantbohrgerät nicht so erwerben konnten, dass all ihre Spuren getilgt wurden, wartet jetzt schon die Kriminalpolizei bei ihrer Lebensgefährtin und befragt sie nach dem Verbleib des werten Gatten. Also das wären dann so diese Konsequenzen, die in so einem Rückblick entstehen.
Total.
Ich glaube schon, dass Rückblicke auch dramatisch sein können. Und zwar immer dann, wenn sie zum Beispiel Beziehungen beinhalten. Also nehmen wir jetzt mal so ein Beispiel an. Wir haben eine Geschichte, bleiben wir mal vielleicht bei Delta Green und unser Agent trifft jetzt in so einem finsteren Drogenloch auf eine Person und erkennt die erschreckend wieder als der lange vermisste und entfremdete Sohn. Und jetzt mache ich einen Rückblick, wo ich den Spieler seine Beziehung mit diesem Sohn erleben lasse. Ja, und die Art, wie der dann in dieser Szene damit umgeht, bestimmt, wie das Verhältnis zwischen ihm und dem Sohn jetzt in der Gegenwart ist. Ja, also keine Ahnung, vielleicht gab es früher diesen engen Bond zwischen Vater und Sohn und jetzt hat er dann vielleicht in dieser Drogenhöhle die Möglichkeit, entsprechend durch diesen Drogennebel hindurch diesen Bond wieder zu erwecken und zu verhindern, dass der Sohn im Drogenrausch mit einer Rasierklinge auf ihn losgeht. Na, also das wäre dann auch so ein Rückblick, der durchaus eine hohe Dramatik haben kann. So benutzt es der Film ja auch häufig. Aber gleichzeitig für den Outcome der Gegenwartsszene halt auch so ein bisschen wie ein Zufallsgenerator oder wie halt ein gemeinsam erlebtes Narrativ fungiert und ich dann nicht einfach nur vorgebe, dass der Sohn im Drogenrausch den Vater angreift, sondern eben vielleicht in diesem ganzen Nebel sich an die alten Gefühle erinnert, die in der Rückblicksszene schön ausgespielt wurden und dadurch die Szene vielleicht eben nicht in einem Gewaltakt endet. So, und das ist auch so eine Art, wie ich eine Rückblicksszene sehr, sehr gerne einsetze.
Ja, das ist eine super coole Beschreibung und eine sehr, sehr coole Idee. Auch die Beschreibung oder Zusammenfassung als Random-Generator. Und wenn man sich überlegt, dass also im Kern einer jeden Szene, Rollenspielszene, ja eigentlich irgendeine Art von Konflikt ist und dass man den Rückblick verwendet, um den Konflikt in der eigentlichen Szene zu definieren. Also erstmal offen die Szene geht und dann sagt, ja, wir wissen noch gar nicht, um was es in der Szene geht. Das finden wir jetzt erst raus, indem wir den Rückblick spielen. Finde ich eine grandiose Idee.
Und was auch aus meiner Sicht super funktioniert, sind Rückblenden mit ganz anderen Charakteren. Ja, also ich habe zum Beispiel schon mal eine Rückblende spielen lassen, also es ging dann auch wieder um Cthulhu-Abenteuer, da ging es um Artefakt, was in einem Museum in Bagdad gestohlen worden ist während des Golfkrieges und später dann unsere Delta-Green-Agenten darauf stoßen und so weiter. Und ich habe dann in der Rückblende die Geschichte erzählt von dem Marines-Gruppe, die dieses Artefakt damals in Bagdad gestohlen und geplündert hat und was denen passiert ist. Und dafür habe ich vorgefertigte Charaktere ausgehändigt und habe dann eine Session praktisch diese Rückblende gespielt. Und allein das, was diesen Marines dann eben passiert ist, im Museum selbst, in diesem Krieg, aber auch dann eben in den Leben danach, wenn man es überhaupt noch Leben nennen kann, das war ja Cthulhu und noch Krieg, also ganz schreckliche Dinge sind da passiert, aber durch diese Art von Rückblende hatte natürlich dann das Artefakt für meine eigentlichen Spielercharaktere, das sie gefunden haben, auf einmal eine ganz, ganz tiefe Bedeutung, ohne dass ich das Ganze erst in deren Zeitlinie, in deren Geschichte entwickeln hätte müssen. Ne? Also so lässt sich eine Rückblende auch sehr, sehr gut einsetzen.
Ja, auf jeden Fall. Bin sehr, sehr froh, dass du das noch aufbringst, dieses Konzept. Ich habe das etabliert in meiner Spielrunde, insbesondere in meinen längeren Kampagnen verwende ich das gerne. Und ich habe das Leben der anderen genannt, wo ich tatsächlich dann das Abenteuer oder die Kampagne oder Dinge, die halt gerade passieren in der Welt oder Dinge, die vor der Kampagne passiert sind oder in einem anderen Teil des Landes oder wie auch immer, einfach halt eine andere Perspektive auf das, was gerade passiert oder passiert ist, da tatsächlich das einfach nochmal auszuspielen mit einer anderen Runde, mit anderen Charakteren. Das hat zum einen, wie du schön beschrieben hast, das bringt das Ganze noch ein bisschen emotionaler, ein bisschen persönlicher halt an die Spieler ran, indem sie selbst erleben, wie dieses Dorf, was sie jetzt leer vorfinden, wie dieses Dorf von den Orks zum Beispiel jetzt niedergebrannt wurde, um mir davon ein Beispiel zu nennen. Auf der anderen Seite, gerade bei längeren Kampagnen, hilft mir das auch so ein bisschen, um so ein bisschen der Langeweile, jetzt spielen wir seit 10 Jahren mit den gleichen Charakteren, in der gleichen Story, einfach mal so einen kleinen, so eine kleine Palette Cleanser, also einfach so ein bisschen mal was anderes zu machen, ne? Einfach mal ein bisschen was einen anderen Geschmack zu bekommen, ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Das fand ich immer sehr, sehr, sehr hilfreich. Und wie gesagt, ich habe das wirklich in meinen Gruppen so etabliert, das nennen wir dann immer das Leben der anderen und dann wissen sie eigentlich schon, was auf sie zukommt. Ja.
Das klingt sehr schön. Auch eine super Technik, auch cool, werde ich mir auch mal notieren, das Leben der anderen. Was ich tatsächlich schon mal gemacht habe, ist für eine Ägypten-Kampagne, auch für Cthulhu, habe ich die Spieler 3 Charaktere jeweils machen lassen. Einer zur Zeit des 6. Kreuzzuges, ein Charakter, der mit Napoleon nach Ägypten ging und ein Charakter, der in den 20er Jahren archäologische Expeditionen in Ägypten machte. Und das ließ sich natürlich auch wunderbar kombinieren. Also
Toll,
wir
ja.
haben in den 20er angefangen, dort haben die dann einen Obsidianen-Obelisk gefunden. Dann sprang es in die Kreuzritterzeit, wo die diesen Obsidian-Obelisk praktisch wieder begegnet sind. Also der Rückblick war dann gleichzeitig wiederum die Vorahnung für ihre 20er-Charaktere. Und so ergab sich dann aus diesen einzelnen Zeitlinien auch völlig frei, was die Spieler machten, hat dann praktisch bestimmt, was die Realität der anderen Zeitlinie war. Und dadurch, sage ich mal, hatte ich so einen Mix aus Rückblenden, Vorahnungen, in denen die Spieler immer selbst handlungsaktiv sein konnten. Also auch das lässt sich gut machen und ist eben ein wunderbares Erzählmittel aus der Filmgeschichte, dass das Spiel diese Linearität des Spiels aufbricht und die Möglichkeit bietet, einfach spannende Geschichten zu machen. Und da bleiben wir auch beim Thema Spannung. Ich glaube, eins der Instrumente, Nummer eins, du hast vorhin gesagt, du guckst gar nicht so viel Filme momentan, sondern eher Serien. Und da ist es, glaube ich, das Ding schlechthin, ist der Cliffhanger. Auch eine Technik aus dem Film oder aus der Serie. Ich höre beim spannendsten Moment auf, sage so, Leute, das war eine schöne Session heute. Wir sehen uns nächste Woche. Und das ist eine meiner Lieblingstechniken, kann ich zurzeit leider nur sehr selten machen, weil ich maximal einmal im Jahr irgendwie zum Spielen komme. Aber wie siehst du das denn, den Cliffhanger in so einer Kampagne?
Ja, super wichtig. Das, also für Kampagnen ist es auch eines meiner Lieblingstechniken und ich glaube, sie ist auch, sie ist so oft verwendet und selbst wenn man jetzt nicht viel so How to be a good Game Master oder sowas liest oder hört oder unseren Podcast verfolgt, ich glaube, die meisten haben schon mal gehört, dass das eine gute Idee ist, das zu machen. Und manchen Leuten fällt das vielleicht auch einfach so natürlich in den Schoß, dass ihnen das so praktisch gut einfällt oder dass sie so Punkte entdecken. Andere Leute müssen das vielleicht ein bisschen vorher planen. Aber grundsätzlich, denke ich, haben wir das alle schon benutzt und ich benutze es auch sehr, sehr gerne. Und ich glaube, man kann es auch ganz gut verwenden und du machst das auch, wenn wir unsere One-Shots spielen, machst du das dann auch ganz gern. Zum einen, wenn wir natürlich unseren sogenannten Doppelzock machen, das heißt, dass wir Freitagabend spielen und dann Samstag direkt an der Stelle dann weitermachen, dass du dann am Freitagabend halt aufhörst mit einem Punkt, wo man halt am nächsten Tag dann wieder weiterspielen kann. Und dieser Punkt, wo man aufhört, ist natürlich dann irgendwie idealerweise eine sehr spannende Situation. Aber es kann natürlich auch sowas einfach sein wie, wir machen eine kleine Pause zum Essen und da kann man dann auch so einen schönen Cliffhanger machen. Oder man macht so einen kleinen, winzigen kleinen Cliffhanger, wenn man den Szenenwechsel macht, ne, von dem wir vorhin gesprochen haben. Das ist ja auch so ein Mini-Cliffhanger, wenn man das möchte. Und ich
Ja,
glaube, das ist wirklich
total.
eine super, super coole Technik, die sich immer auszahlt. Dann die Augen, die Gesichter der Spieler sind so, no, nicht jetzt. Das ist eigentlich hervorragend, ja.
Richtig. Also ich bin groß geworden mit so dieser klassischen Rollenspiel-Ökonomie, dass man ganz gerne am Ende der Session seinen Kram sauber hat, ja, dass allen klar ist, wie viel XP habe ich bekommen und wer hat gelevelt und so weiter. Und dann ist man in die nächste Session gestartet mit einem neuen Level und dann war so die Spannung, oh ja, was habe ich denn jetzt an neuen Kräften? Ne? Das war so die alte Zeit und ich habe halt festgestellt, dass das auf Dauer doch sehr ermüdend ist und nicht so richtig Spaß macht und vor allem halt dann den Fokus total weg von der eigentlich gemeinsam erlebten Story hin auf so dieses, ist ja auch berechtigt, ne? Dieses Charakterentwicklungskonzept. Jeder hat ja so seine eigenen Ideen, aber wenn ich heute hier von Filmtechnik im Spiel rede, dann geht es vor allem darum, das gemeinsame Narrativ und die erlebte Geschichte zu stützen. Und da ist einfach der Cliffhanger ein ganz, ganz starkes Instrument, die Geschichte in den Köpfen der Leute zu behalten, weil wissen zu wollen, wie es denn jetzt weitergeht und Spannung zu haben, das hält die Erinnerung frisch. Wenn ich am Ende der Geschichte ein Wrap-up mache und mich nur noch mit Buchhaltung beschäftige und meine XP verteile, dann ist dieses Narrativ bis zur nächsten Session, vor allem wenn die länger dauert, bis es dann mal wieder soweit ist, ganz schnell weg und der Cliffhanger ist einfach da ein tolles Instrument,
Ja,
in unserem Kopf einen Anker zu setzen.
auf jeden Fall. Zumal man natürlich diesen ganzen buchhalterischen Kram ja dann auch wirklich also dann zwischen den Sessions machen kann. Das muss man ja wirklich nicht jetzt so in der Session machen. So. Aber vielleicht noch eine Frage dazu, Olli. Wie machst du das? Hast du dann vorab schon eine Idee, was dann die Szene sein könnte? Du machst einen Cliffhanger und kannst, man kann natürlich nicht immer oder man kann meistens nicht planen, wo so eine Spielsession hinführt. Aber hast du dann Planst du das irgendwie schon vor oder wäre das ein Tipp, das vorher zu planen oder wie gehst du da ganz konkret ran?
Also das Problem ist, ich glaube, man kann es nicht vorplanen, weil ne, kein Plan überlebt das erste Gefecht, vor allem nicht über mehrere Stunden hinweg in einer Session, wo x Menschen am Tisch den Fortgang der Geschichte gemeinsam beeinflussen. Das heißt also, ich glaube, jeder Versuch, das zu planen, ist so ein bisschen futile. Aber was wichtig ist, ist ein gutes Gefühl dafür zu haben, was ein guter Cliffhanger ist und den Mut zu haben, aufzuhören. Einfach auch zu sagen, jetzt, das ist es. Ja, das kann manchmal, kann uns das eine Stunde Spielzeit geraubt haben, aber dann ist es viel wichtiger, zu einem guten Schluss für die Session zu kommen und wann anders frisch anzufangen, als diesen Punkt verpasst zu haben. Deshalb ist meine Antwort, planen kann man es aus meiner Sicht nicht, aber man kann ein Gefühl dafür entwickeln und vor allem auch den Mut entwickeln, dann Schluss zu machen, wenn es am schönsten ist.
Ja, super weise, bin ich 100% bei dir. Und ich glaube, man hat so dann, wenn man ein bisschen Erfahrung hat und so ein bisschen Ahnung hat, wie es eigentlich, also wie geht die Geschichte weiter. Ne? Also wenn man da so ein bisschen relativ klar drin ist, was ist eigentlich die Story, die im Hintergrund so abläuft, was sind die NSCs, was machen die so, dann hat man ein relativ gutes Gefühl, wie sich so die nächste halbe Stunde, Stunde des Spiels eigentlich entwickelt. Wenn man dann so eine halbe Stunde, Stunde vor Ende der Session, wie man sie geplant hat, also angenommen, man trifft sich halt, keine Ahnung, von 18 bis 22 Uhr und wenn man dann um 21 Uhr mal so auf die Uhr schaut und dann so das Gefühl hat, okay, so in der nächsten halben Stunde, in der nächsten Stunde, was könnte so eigentlich eine coole, spannende Situation sein, wo wir aufhören können. Ne? Und wenn man da sehr erfahren ist, kann man auch sagen, okay, ich weiß, dass eine von meinen Spielerinnen jetzt irgendwie halt schnell weg muss, die hat nur noch 5 Minuten, dann kann man so eine Szene auch super schnell selbst herbeiführen. Das erfordert ein bisschen Erfahrung und erfordert auch genau das, was du gesagt hast, nämlich den Mut, einfach dann zu sagen, ja, und an der Stelle hören wir auf. Und das ist, glaube ich, auch wirklich ein sehr, sehr cooler Hinweis, dass man einfach dann während des Spiels noch ein bisschen die Augen offen hält und zuhört und sich überlegt zum Hinterkopf, was wäre jetzt eigentlich ein cooler Moment und was wäre vielleicht eine coole Szene, um an der Stelle aufzuhören.
Also, wir haben gesprochen über den Establishing Shot, ne, die Einstiegsszene klar zu machen, das Ziel zu haben, dass die Spieler wissen, wo sie sind, was los ist und man direkt die Session mit der Frage nach dieser Szene an die Spieler starten kann. Was macht ihr? Ja? Zweite Technik, die wir besprochen haben, ist die Kamerafahrt als eine narrative Eselsbrücke, um einem dabei zu helfen, zum Beispiel eine Räumlichkeit spannend zu beschreiben. Die dritte Technik, die wir besprochen haben, ist der Szenenwechsel, um Spannung aufzubauen. Also in dem Moment, wo in einer Szene etwas Spannendes passiert, zu einer anderen Szene zu wechseln und diese dann erstmal voranzutreiben. Eine spezielle Form davon ist die Parallelmontage, also dass der schnelle Wechsel zwischen Szenen von zwei parallelen Handlungssträngen, das dazu dienen soll, eine gemeinsame Handlung aus zwei unterschiedlichen Handlungssträngen zu formen und damit so diesem Problem zu begegnen, das entsteht, wenn sich Spielergruppen trennen. Dann haben wir als fünftes das Thema Rückblende bzw. Vorahnung besprochen mit den verschiedenen Möglichkeiten, sie zu spielen, mit Spielern zu gestalten und dadurch dann auch die gegenwärtige Timeline des Spiels zu beeinflussen. Und last but not least haben wir über den Cliffhanger gesprochen als Instrument, um vor allem zwischen Sessions, aber auch gerne bei Szenenwechseln oder Ähnlichem, die nötige Spannung zu erzeugen, um einen mentalen Anker für die Handlung zu setzen.
Also vielleicht so meine Main Learnings, um das so zusammenzufassen. Also was habe ich jetzt heute also am meisten gelernt? Erstens ist mir klar geworden, dass ich relativ viel von den Sachen so unterbewusst dann tatsächlich auch, ohne dafür den richtigen Fachbegriff aus der Filmterminologie zu verwenden, auch schon natürlich verwende. Aber ich habe tatsächlich auch einige Punkte jetzt nochmal mitgenommen, auf die ich noch stärker achten möchte, beziehungsweise die ich auch tatsächlich auch zum ersten Mal einsetzen möchte. Also das eine war so dieses verbindende Element zwischen den Szenen in der Parallelmontage und dann so diese Idee der Rückblende, die als Generierung für den eigentlichen Konflikt in der Szene nochmal zu verwenden. Das fand ich zwei sehr, sehr coole, interessante Sachen, die für mich innovativ sind und die ich auf jeden Fall in meinen nächsten Rollenspiel-Sessions noch verwenden möchte. Was ich ganz grundsätzlich an dem Ansatz, den, wie du es beschrieben hast, sehr inspirierend finde, ist einfach zu sagen, für was machen wir das eigentlich? Also warum überlegen wir uns das? Ne? Warum sollten wir aus den Filmen lernen? Und da fand ich sehr schön, wie du es zusammengefasst hast, nämlich, dass wir dieses Menü an Techniken und Ideen aus der Filmwelt nehmen, um unsere eigene Erzählung zu strukturieren, anzudocken an Elemente, die die Spieler am Spieltisch in irgendeiner Form kennen und verwenden können und dass das ideal ist eigentlich, wenn man gar nicht merkt, dass man diese Technik verwendet. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache und der Weg dahin führt natürlich nur über Übung und Ausprobieren. Man muss gucken, was passt zu mir selbst, was passt zu meiner Gruppe, wie tief möchte ich da einsteigen, wie viele Gedanken möchte ich mir auch drüber machen. Schlussendlich, wie immer alles, Dungeon Mastering ist ein Skill und jeden Skill kann man trainieren. Das sagt dir jedes Rollenspielregelwerk.
Eine Sache, die mir super am Herzen liegt, die eigentlich das Credo für jeden Filmemacher sein sollte und auch für jeden Spielleiter, und zwar ist das Show, don't tell. Und das klingt jetzt so ein bisschen counterintuitiv, wenn es um Rollenspiel geht, wo es ja eigentlich nur ums Erzählen geht. Aber lass mich das mal ganz kurz ausführen. Es geht darum eigentlich, dass ich im Film Dinge zeige und nicht erzähle und darüber spreche. Also ein schönes Beispiel ist, es geht darum, einen Held zu etablieren und zu zeigen, dass er besonders stark ist. In einem guten Film wird das gezeigt, indem dieser Held beispielsweise einen Bus hochhebt, um einen darunter eingeklemmten Kinderwagen rauszuholen. In einem schlechten Film erzählt man nur darüber und Leute sagen im Film, oh, das ist doch dieser starke Typ. Ja, der ist der Stärkste, den es gibt. Ja, das ist also Tell. Und das erkennt man auch in sehr, sehr vielen, ich sag mal, schlechten Filmen, in denen man sich auf Budget sparen will. Es kostet natürlich mehr Geld, eine Szene zu produzieren, in der ein Bus hochgehoben wird, um den Kinderwagen drunter rauszuheben, als zwei Schauspieler darüber reden zu lassen, dass der eine das offenbar kann und gemacht hat. Und dieses Credo lässt sich aus meiner Sicht auch extrem gut aufs Rollenspiel übertragen und vor allem auch auf all diese Techniken, die ich gerade genannt habe. Weil es geht darum, zeigen, also Show heißt in dem Falle, lasse deine Spieler dran teilhaben. Erzähl ihnen nicht einfach nur Dinge, die passieren, sondern lass sie diese Dinge selber erleben. Das bedeutet also auch, wenn wir so einen Establishing-Shot haben, lass die Charaktere mit der Frage dann direkt reinstarten, was tut ihr? Wenn du eine Kamerafahrt machst, dann lass die so enden, dass die Spieler mit den Informationen, die sie gerade bekommen haben durch diese Fahrt, sofort etwas tun können, handeln können. Wenn du einen Szenenwechsel machst oder ähnliches, dann sprich deine Spieler direkt an. So, es ist jetzt deine Szene. Du bist der Typ, der es gerade in der Polizeistation die Kaffeemaschine gedrückt hat und sich den Kaffee nennt, als du das Telefon klingeln hörst. Was tust du? Genauso auch dann bei der Rückblende oder ähnliches. Erzähl ihnen nicht die Rückblende, sondern lass sie die spielen mit anderen Charakteren, mit ihren eigenen Charakteren, mit extra dafür entwickelten Charakteren, wie auch immer. Mach nicht den Fehler schlechter Regisseure und erzähl ihnen das Ganze und lass sie da nur Zuschauer sein, sondern im Rollenspiel heißt Show, ich als Spieler darf das selber erleben. Und das ist für mich eben nochmal ein ganz, ganz wichtiger Appell, weil sonst könnten so Filmtechniken sehr, sehr leicht dazu verleiten, den Spielern die große Buße zu geben, mich in meiner sprachlichen Kompetenz als der Sonnenkönig darzustellen und denen einen vom Storch zu erzählen, stundenlang. Und danach zu denken, wow, habe ich jetzt eine geile Geschichte gemacht und die Spieler haben nicht einmal selbst was machen dürfen. Also nehmt dieses Motto, werdet euer Regisseur am Spieltisch und denkt dran, show, don't tell. Das ist mein one more thing zu diesem Thema.
Und ich finde, das ist ein grandioses Schlusswort, show, don't tell, für unsere heutige Folge des 2W12 Podcast. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn dem so ist, abonniert uns, erzählt euren Mitspielerinnen von uns und euren Mitspielern und meldet euch gerne bei uns. Wir wollen hören, was ihr denkt. Wir wollen hören, ob ihr Fragen habt. Wir wollen hören, was ihr gerne als nächstes von uns diskutiert haben wollt. Ihr findet uns am besten über Instagram unter @2w12podcast. Wir freuen uns auf euch, auf eure Meldungen, auf eure Meinungen, auf eure Gedanken und Ideen. In der Zwischenzeit wünschen wir euch sehr, sehr viel Spaß beim Spielleiten. Und das Ganze sind ich, der David.
Und der Oliver.